HR Info. Politik.
Kampf gegen den Terror oder Kriegsverbrechen an den Kurden? Die türkische Armee hat zusammen mit Kämpfern aus Syrien die nordsyrische Stadt Afrin erobert. Hunderttausende Menschen sollen auf der Flucht sein. Das ist jetzt Thema in dieser Sendung von HR Info Politik. Ich heiße Christoph Keppeler. In Afrin ist Europa gefallen. So dramatisch hatte die kurdische Gemeinde Deutschland eine Erklärung überschrieben. Am Tag, nachdem die türkische Armee zusammen mit der sogenannten Freien Syrischen Armee Afrin erobert hatte. Viele, viele Menschen flüchteten vor den türkischen Truppen. Warum hatte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan seine Truppen in Bewegung gesetzt, um die syrisch-kurdische Stadt im Nachbarland zu erobern? Er meinte triumphierend:
Im Zentrum der Stadt Afrin wehen jetzt nicht mehr die Stofffetzen der Terrororganisation, sondern die Symbole des Friedens und des Vertrauens. Es wehen dort die Fahnen der Türkei und der Freien Syrischen Armee.
Mit der Terrororganisation meint Erdogan die kurdische YPG-Miliz. Die YPG trug in den vergangenen Jahren einen großen Teil zum Zurückdrängen des sogenannten Islamischen Staates des IS in Syrien bei und wurde dabei massiv durch die USA unterstützt, mit Waffenlieferungen, Luftunterstützung und auch eigenen US-Soldaten auf syrisch-kurdischem Boden. Die USA, der NATO-Partner der Türkei, arbeiteten also nach türkischer Einschätzung mit Terroristen zusammen. 47 türkische Soldaten sind bei der Eroberung Afrins gefallen und 113 Kämpfer der mit der Türkei verbündeten Freien Syrischen Armee. Das sind die Angaben der Türkei. 3603 YPG-Kämpfer seien auf der gegnerischen Seite außer Gefecht gesetzt worden. Verdan Öztürk, Abgeordneter der pro-kurdischen Partei HDP im türkischen Parlament, rief die Weltgemeinschaft auf, jetzt nicht wegzuschauen.
Wir appellieren an die Vereinten Nationen, den Europarat, das Europaparlament, die internationale Koalition, die islamischen Staaten und die internationale Gemeinschaft. Unternehmen Sie etwas, um diese Tragödie in Afrin zu beenden. Es braucht dringend konkrete Maßnahmen, inklusive des Rückzugs aller militärischen Kräfte, die dort eingedrungen sind.
Bundeskanzlerin Angela Merkel nannte das Vorgehen der türkischen Armee in Afrin inakzeptabel und sie sagte, die Bundesregierung verurteile es aufs Schärfste. Was genau mit den Menschen geschieht, die jetzt wieder neu sich auf die Flucht vor Krieg und Tod machen mussten, habe ich versucht zu erfahren, indem ich mit einem Mann, der derzeit im syrischen Kurdistan ist, gesprochen habe. Der Notarzt Michael Wilk aus Wiesbaden, der war schon öfter in der Region als Helfer und auch jetzt ist er wieder im syrischen Teil Kurdistans. Guten Tag, Herr Wilk, wir erreichen Sie über Skype. Wo sind Sie denn im Moment? Sie sind nicht in Afrin selbst, oder?
Nein, ich bin zurzeit in Kamischlo. Das ist die sogenannte Hauptstadt des Kurdengebiets, weiter östlich gelegen. Aber wir haben relativ gute Kontakte direkt ins Krisengebiet, beziehungsweise wir haben hier Leute sitzen, die gestern noch im Krisengebiet waren.
Was bekommen Sie denn dort mit davon, was in Afrin geschieht? Also Sie haben mit Leuten gesprochen, die direkt von dort gekommen sind, sagen Sie.
Seit die türkische Invasion am 20.10. begonnen hat, hat sich ja der Ring immer weiter zugezogen in Richtung Afrin-Stadt. Insofern wurden zig hunderttausend Menschen, also die Schätzungen gehen sehr auseinander, aber so zwischen 800 und einer Million wird sogar geschätzt. Und zwar stämmige Leute, die dort dauernd wohnen, mit mehreren hunderttausend Flüchtlingen, die sich in das Gebiet gerettet hatten. Die wurden mehr oder weniger in Richtung Stadt gedrängt. Und als dann die Stadt direkt beschossen wurde in den letzten Tagen, haben sich natürlich diese Menschen auf den Weg gemacht, weil letztendlich eine Existenz dort nicht mehr möglich war, nachdem sogar das Krankenhaus beschossen wurde.
Also Sie sagen, es gibt dort erstmal die Menschen, die dort sowieso wohnen, die jetzt auf die Flucht gegangen sind. Aber in dieses Gebiet hatten sich auch Menschen vorher aus anderen Regionen Syriens vor dem Bürgerkrieg hingeflüchtet.
Ja, es ist so, dass vor Beginn des Bürgerkrieges ca. 800.000 Menschen in Afrin lebten und im Rahmen des Beginns der Auseinandersetzung sehr viele Leute emigriert sind, sodass wir vielleicht also jetzt eine grobe Schätzung von 500.000 ausgehen. Und dann strömten aber wieder 500.000, also die Schätzungen schwanken zwischen 300.000 und 500.000 Leute in das Gebiet zu, sodass wir wieder bei diesen 800.000 landen. Also wir reden schon von einer ganz erheblichen Anzahl Menschen, darunter auch sehr viele jesidisch-stämmige Leute. Das sind auch Kurden. Also die Mehrzahl der Bevölkerung ist sowieso kurdisch, aber die jesidischen Leute sind auch Kurden, aber mit halt der speziellen Religion, viel älter als unsere, ein paar tausend Jahre. Und die sind ja begehrtes Objekt der Begierde im Sinne von Aggressionen und Köpfen und Versklaven der weiblichen Mitglieder. Und insofern sind diese Leute besonders jetzt von den anrückenden Truppen betroffen und sind vor Angst geflohen, weil die angeheuerten Hilfstruppen der türkischen Armee bekanntermaßen aus fundamentalistischen, islamistischen Einheiten bestehen. Und insofern sahen die da eine besondere Gefährdungslage. Also das ist nochmal ein besonderes Moment dieser Auseinandersetzung.
Nun sagt die Türkei ja selbst, sie wolle gar keine Zivilisten angreifen, sondern sie will ja nur die Kämpfer der JPG bekämpfen, die sie ja als Terroristen bezeichnet und von denen eine Gefahr für die Türkei ausgehe, weil sie quasi das Gleiche sind wie die PKK in der Türkei. Also bräuchten die Zivilisten doch nach dieser Logik gar keine Angst vor den türkischen Truppen haben und auch ihren Verbündeten.
Nun ja, es ist ja bekannt, dass jede militärische Auseinandersetzung vor allem auch auf der Ebene einer Propaganda- und Informationsauseinandersetzung geführt wird. Also das ist natürlich auch nach dem, was wir wissen, blanker Unsinn, weil es zu ganz erheblichen Opfern auf Seiten der Zivilbevölkerung kam. Ich arbeite ja hier engstens verzahnt mit dem kurdischen Roten Halbmond zusammen, mit Hevasor Akurd, die hier als Hilfsorganisation seit 2012 tätig sind. Und ich bin seit 2014 immer wieder im Gebiet. Hevasor Akurd hat bis vor einiger Zeit 300 sicher getötete Menschen dokumentiert. Ich rede nur von Zivilisten. Und in den letzten Tagen sind schätzungsweise 100 bis 200 dazugekommen. Man kann das nicht genau zählen. Es wurde berichtet von Mitgliedern von Hevasor, die direkt von Afrin hierher zurückgekommen sind. Also unter Tränen wurde berichtet, dass sie die Opfer nicht bergen konnten, zum Teil, weil die unter Trümmern begraben waren und die Helfer selber unter Beschuss geraten sind. Also die Verhältnisse waren dramatisch. Es kann keinerlei Rede davon sein, dass Zivilisten nicht betroffen werden von den Aggressionen.
Also das klingt, so wie Sie es beschreiben, natürlich ganz logisch und man sieht es unmittelbar ein, dass die Menschen dann flüchten vor so einer Situation, also vor Lebensgefahr und viele werden ja offenbar auch getötet oder verletzt. Wo flüchten die Menschen denn hin? Flüchten die jetzt in die übrigen Gebiete, die noch von der JPG, von den syrischen Kurden kontrolliert werden oder wohin können die gehen?
Das könnte man annehmen, diese Vermutung ist logisch. Aber man muss einfach wissen, dass das Gebiet Afrin durch eine militärische Intervention, die ja schon vor Monaten stattgefunden hat von Seiten der Türkei, das sogenannte Euphrat Shield, getrennt waren von dem restlich kurdisch kontrollierten Gebiet, was bei Minbij sozusagen endet, westlich des Euphrat. Zwischen dem Gebiet Afrin und dem restlich kurdisch kontrollierten Gebiet ist eine Distanz von ca. 60 bis 100, je nachdem, welchen Weg man nimmt, Gebiet, was vom Assad-Regime kontrolliert wird. Das stellt die Menschen vor besondere Herausforderungen, weil nicht wenige auch vor dem Assad-Regime nach Afrin geflohen waren. Und diese Leute sind jetzt gezwungen, also Jesiden, kurdische Leute, auch andersstämmige Leute, die in Afrin sich sicher glaubten, weil bis da war das ein relativ ruhiges Gebiet, bis die Türkei angriff. Deshalb waren so viele Flüchtlinge da. Diese Menschen sind jetzt gezwungen, sich mit den syrischen Grenzsoldaten auseinanderzusetzen, die die perfide Methode an den Tag gelegt haben, auch noch die flüchtenden Menschen abzukassieren. Und zwar wurden pro Nase und Person zwischen 1.200 und 2.000 Dollar genommen, um überhaupt ins Assad-Gebiet reingehen zu können. Also das kommt als Perfidie noch dazu. Und jetzt befindet sich die Massen dieser Menschen zwischen dem Ort Tal Rifat und Aleppo, also relativ in der Nähe noch von Afrin, und kampiert zu großen Teilen auf offenem Feld ohne Schutz. Und das ist sozusagen ein Riesenproblem, weil die Leute im Grunde genommen nicht viel mehr auf dem Leibe tragen, als das haben, als was sie auf dem Leibe tragen. Also es wird sozusagen alles benötigt, vom Zelt bis zur Liegematte bis zum Wasser.
Wer ist denn da dann überhaupt aktiv, um den Flüchtlingen zu helfen? Oder sind die so überrollt worden, dass im Moment da so gut wie keine Hilfsorganisationen tätig sein können?
Also es beginnt jetzt die Hilfe ganz vorsichtig anzurollen. Es sind mitgeflohen, also Helfer vom kurdischen Roten Halbmond, der in Afrin schon war und der verstärkt worden war von den anderen Kantonen, wie das hier heißt, also sozusagen Regionen, die kurdisch kontrolliert sind. die versuchen, eine Minimalstruktur dort aufzubauen in medizinischer Hinsicht. Das heißt, es gibt 2, 3 kleine Sanitätsstationen, wo die Leute eine Versorgung finden. Es ist inzwischen auch wohl möglich, schwerer verletzte Personen nach Aleppo in die Krankenhäuser zu bringen. Es ist weiterhin noch aktiv das internationale Rote Kreuz, aber auch nicht mit einem besonders großen Kontingent, was wir wissen. Und ansonsten muss sich die Hilfe erst organisieren. Die letzte Meldung, die wir allerdings noch nicht quantitativ überprüfen können, da sind wir dabei, ist, dass sich dann von der Masse dieser Menschen ein Teil, das mögen ein paar Tausend sein oder mehr, doch jetzt auch in Bewegung gesetzt hat in Richtung Mimbic, was dann in dem anderen kurdischen Gebiet liegt. Also wenn die da eintreffen, werden wir uns von unserer Seite, weil wir ja in diesem Gebiet liegen, uns bemühen, diesen Leuten sozusagen zur Hilfe zu eilen.
Nun ja, wäre das denn nicht ein Fehler von Menschen, ausgerechnet dorthin zu flüchten? Denn die Türkei hat ja auch gedroht, auch weitere Teile der kurdischen Gebiete in Syrien anzugreifen oder sogar möglicherweise Gebiete im Irak, im Sinjar-Gebirge. Andererseits hat die YPG ja gedroht, Afrin in eine Art Guerillakrieg zurückzuerobern und wird ja wahrscheinlich auch Widerstand leisten dort, wo sie noch sind, wenn die Türken dort einmarschieren sollten. Also ist es ja wahrscheinlich nicht ratsam, ausgerechnet dorthin zu flüchten.
Die Lage ist, wie gesagt, prekär. Ja, viele Leute sind auch nicht sehr erpicht drauf, länger sich auf Assad-Boden aufzuhalten, weil wenn sie vorher als syrische Staatsbürger nach Afrin geflohen waren, waren sie zumindest dem zwangsweise Einziehen in den Wehrdienst entkommen. Und das fürchten jetzt auch wieder viele Menschen, dass sie sozusagen für die syrische Armee zwangsrekrutiert werden. Also die Lage ist in vielerlei Hinsicht extrem prekär. Und ich persönlich war ja 2016 in Mimbic, zu der Zeit, wo das gerade in den letzten Zügen erobert wurde, und habe dort gearbeitet als Notarzt. Und habe auch gesehen, wie die US-Army dort präsent ist. Ich persönlich glaube nicht, dass es so schnell dazu kommt, dass die US-Armee zumindest dieses Gebiet wieder an die, ja, an wen auch immer zurückgeben soll und schon gar nicht zulassen wird, dass die Türkei dort einrückt. Dazu war der Preis, der damals bezahlt wurde, in jederlei Hinsicht mit dem sehr hohen Blutzoll, vor allem durch kurdische Kämpfer und Kämpferinnen, zu hoch und auch für die US-Army ein relativ hoher Preis. Also das sehe ich noch nicht unbedingt.
Michael Wilk gerade in Nordsyrien. Er glaubt also nicht, dass die USA in Manbij, also einem anderen Teil Syrisch-Kurdistans, der türkischen Armee erlauben werden, gegen die YPG-Truppen vorzugehen. Auch wenn Präsident Erdogan das schon vor Wochen angekündigt hat. Und darin hat er auch die Unterstützung des Chefs der ultranationalistischen Oppositionspartei MHP, Devlet Bahçeli.
Afrin'de, Manbij'de, mücavir topraklarda.
In Afrin, in Manbij und bis in den Osten des Euphrat darf nicht Halt gemacht werden. Würden wir es tun, gefährdeten wir dadurch die Sicherheit Anatoliens.
Bu izmihlali, bu imhayı getirecek.
Die Türkei begründet ihren Einmarsch in Nordsyrien mit dem Kampf um ihre Sicherheit gegen die PKK aus der Türkei und gegen kurdische Kämpfer in Syrien und im Irak. Überall dort leben auch Kurden. Es leben aber auch viele Menschen kurdischer Herkunft hier in Deutschland. Und die kurdische Gemeinde Deutschland, kurz KGD, die versteht sich als Vertreterin dieser Menschen. Und sie hat sich jetzt nach der Eroberung von Afrin durch türkische Truppen und deren syrische Verbündete mit einem dramatischen Appell an die deutsche Öffentlichkeit gewandt. Explizit an die deutsche Öffentlichkeit und nicht mehr an die Bundesregierung. Mehmet Tanriverdi, stellvertretender Bundesvorsitzender der kurdischen Gemeinde in Deutschland aus Gießen. Warum? Warum nicht mehr an die Bundesregierung? Was werfen Sie der deutschen Regierung vor?
Deshalb, weil nicht nur in Afrin deutsche Panzer gegen Kurden eingesetzt werden, weil die Politik Deutschland einfach versagt hat. Im Schutze deutscher Leopard-Panzer vertreiben türkische Soldaten Hunderttausende von Zivilisten aus Afrin und ziehen islamistische Milizionäre, plündern durch die Stadt. Und da sagen wir, die deutsche Außenpolitik hat versagt, eigentlich auch europäische Außenpolitik. Und das können die Bürgerinnen und Bürger kurdischen Abstammung hier in Deutschland leben, mehr als 1,2 Millionen Menschen kurdischer Abstammung, nicht verstehen. Und sie sind tief enttäuscht.
Die türkische Regierung, die rechtfertigt ihre Aktion ja damit, dass die Militäraktion in Syrien notwendig geworden sei, weil die Türkei von dort durch die Terrororganisation PKK, die YPG, die PYD, das sei der syrische Ableger der PKK, und Daesh, also das ist der IS, bedroht werde. Und sie wolle jetzt mit dieser Aktion einen Terror Korridor beseitigen und wolle ja gar nicht dauerhaft dieses Gebiet erobern. Was sagen Sie denn dazu?
Das ist eine reine Propaganda. Die Argumente Erdogan, die sind bekannt. Aber eins ist sicher, sowohl aus der Region Afrin, aber auch aus gesamten Nordsyrien ist keine Gefahr Richtung Türkei ausgegangen. Keine Raketen wurden abgefeuert, es gab keine Kriegsgefangene. Das ist eine reine Propaganda. Die Region Afrin war relativ friedlich. Was Erdogan zerstört hat, dass die Kurden dort eine Autonomie aufgebaut haben. Und er hat einfach eine Gefahr für die Türkei gesehen, dass die Kurden auch im Norden Kurdistan, also vom Türkei besetzten Teil Kurdistan, eines Tages auch nach mehr Rechte, nach mehr Demokratie, nach mehr Autonomie verlangen. Das ist das Territorium Syriens. Wenn der syrische Staat zerbricht, trotzdem, der ist noch international anerkannt und das ist keine türkische Region.
Nun ist ein Argument der türkischen Regierung, und das hört man auch von Vertretern türkischer Organisationen, also Erdogan, freundliche Organisationen in Deutschland, ist ein Argument das, dass man sagt, in der Türkei gäbe es über 3 Millionen Flüchtlinge aus Syrien und die seien unter anderem eben auch durch die Kurden dorthin vertrieben worden. Was sagen Sie dazu?
Auch das stimmt nicht. Was stimmt, es gibt sehr viele Flüchtlinge aus Syrien, zum Teil auch Kurden, aber meistens Araber aus verschiedenen Regionen Syriens, zum Teil aus Aleppo und anderen Regionen, die in den letzten 5-6 Jahren in die Türkei geflüchtet sind. Ganz wenige aus der Region Afrin. Afrin ist überwiegend kurdisch. 90% der Bevölkerung ist kurdisch, leben auch andere Minderheiten dort. Das, was Erdogan vorhat, durch Vertreibung, wie alle wissen, in den letzten Tagen sind mehr als 200.000 kurdische Zivilisten Richtung Aleppo geflüchtet, also in den arabischen Gebieten Syriens. Er will arabische Flüchtlinge aus der Türkei in die Region Afrin bringen, quasi fremde Territorium besetzen und dort ansiedeln. Und das ist reine Vertreibung. Man kann nicht Menschen, die seit hunderte von Jahren dort leben, aus eigener Heimat vertreiben und anderen Flüchtlinge dorthin bringen und der Welt zu zeigen, ja, wir ermöglichen der Flüchtlinge, syrische Flüchtlinge, das Rückkehrrecht in ihren Gebieten.
Das war mein Gespräch mit Mehmet Tanriverdi von der kurdischen Gemeinde Deutschland. Jetzt spreche ich mit Bülent Bilgi. Er ist der Generalsekretär der UETD, der Union Europäisch-Türkischer Demokraten. Ihr Hauptsitz ist in Köln. Die UETD findet sich in mehreren europäischen Ländern und sie gilt als Organisation, die der türkischen Regierungspartei AKP sehr nahe steht und damit natürlich auch dem Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Herr Bilgi, Ihre UETD hat gesagt, dass diese Aktion, genannt Olivenzweig, notwendig gewesen sei, weil die Türkei durch Terrororganisationen aus Afrin bedroht werde. Mit dieser Begründung habe ich jedenfalls so das Gefühl, steht die Türkei ziemlich alleine.
Das würde ich nicht sagen. Also zunächst einmal ist hier ganz klar zu sagen, dass die Türkei keinen Angriffskrieg führt, sondern von seinem Recht auf Selbstverteidigung Gebrauch macht. Es ist, wie Sie gerade auch gesagt haben, allen bekannt, dass es vor der Intervention der türkischen Armee aus der Region Afrin über 700 Angriffe auf türkischem Boden gegeben hat. Und dadurch hat die Türkei durch diese Terrorakte rund 315 Tote zu beklagen. Und somit ist die Operation Olivenzweig durch international geltendes Recht vollkommen legitimiert. Ja, und auch der NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat auch diese Position mehrmals bestätigt bzw. unterstützt. Ja, und wie jedes Land hat auch die Türkei nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht, seine Bürger und Grenzen zu schützen.
Es gibt aber starke Zweifel an dieser Begründung, die Sie gerade genannt haben, also das Recht auf Selbstverteidigung. Das hat man tatsächlich ja nach dem Völkerrecht als Staat. Also der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages bezweifelt das zum Beispiel. Und anders als Sie es jetzt gerade gesagt haben, wird da gesagt, es gibt ja keinen konkreten Beweis für einen Angriff auf die Türkei aus Afrin. Sie nennen das auch in Ihrer Pressemitteilung. Sie nennen da Angriffe, zum Beispiel der PKK, Terrorangriffe innerhalb der Türkei. Aber dass aus Afrin selber Angriffe auf die Türkei mit Raketen oder wie auch immer, dass es die gegeben habe, das ist, glaube ich, nicht erwiesen, oder?
Doch, das ist erwiesen. Es ist auch verwunderlich, dass das hier leider in der westlichen Welt, aber auch in Deutschland nicht bekannt ist. Wenn Sie die geografische Lage von Afrin angucken, sehen Sie, dass diese Stadt und das Umfeld direkt an der türkischen Grenze ist und dass aus dieser Stadt, dass aus Afrin und dem Gebiet täglich, nahezu täglich Angriffe auf die Grenzstädte Kilis gegeben hat. Ja, und diese 315 Tote, dieser Wert bezieht sich ausschließlich auf die Angriffe aus dem Gebiet Afrin. Man sagt ja auch hier, die Türkei führt einen Krieg gegen Kurden. Das ist mitnichten der Fall. Die Türkei hat auch in der Vergangenheit mehrmals bewiesen, dass sie die Kurden aufgenommen hat. Wenn wir uns an die Zeit zurückerinnern, wo die Stadt Ain al-Arab oder vielen auch als Kobane bekannt angegriffen wurde, kamen aus dieser Stadt an einem Tag in die Türkei rund 200.000 Kurden, die die Türkei aufgenommen hat. Und im Moment sind in der Türkei insgesamt rund 450.000 kurdische Flüchtlinge, die die Türkei alleine versorgt, ohne jegliche Hilfe von der Weltgemeinschaft. Also die Türkei hat dort eine Open-Door-Policy betrieben, die ich völlig für richtig halte, denn die Absicht der Türkei ist hier in diesem Punkt, dass man eine sichere Zone, eine Buffer-Zone schafft, wie es die Türkei schon in der Vergangenheit während des Beginns des Krieges gefordert hat von der Weltgemeinschaft, dass man eine sichere Zone dort aufbaut, um die Flüchtlingswelle in die Türkei und somit auch nach Europa zu stoppen. Das hat die Türkei vor und nachdem diese sicheren Zonen erschaffen werden, werden die Flüchtlinge in der Türkei, die in der Türkei beherbergt werden, wieder zurück zu diesen Gebieten geführt. Und ich denke, das ist eine richtige Strategie, die sollte auch im Sinne der europäischen Länder oder der westlichen Gemeinschaft sein.
Nun sind aber durch diese Aktion, diese Militäraktion der Türkei in Afrin, mehrere hundert Menschen nach Berichten getötet worden, also Zivilisten. Das wird auch die Zahl von 200.000 Flüchtlingen genannt. Allerdings flüchten die ja nicht Richtung Türkei, sondern die flüchten Richtung Aleppo oder Richtung andere Gebiete im syrischen Kurdistan. Also, dass die Menschen das dort als Befreiung verstehen, das erschließt sich mir daraus nicht so.
Mir sind da andere Informationen bekannt, wo zum Beispiel die Bevölkerung in Afrin die türkischen Soldaten mit Freuden empfängt. Also diese Bilder gibt es, die kann man auch sehen. Ich bin immer der Meinung, dass es keine alternative Nachricht gibt. Ja, diese reelle Nachricht vor Ort, die ist zu sehen. In dem Punkt, wo die türkische Armee in Afrin war, wurde sie herzlich begrüßt. Und die Türkei, beziehungsweise die türkische Armee, hat auch sofort mit den Aufbaumaßnahmen, den Schutzmaßnahmen und Hilfsmaßnahmen für die Bevölkerung dort begonnen. Ja, man hat auch in den Nachrichten gesehen, ich denke, ich kann das als nur gezielte Desinformation bezeichnen, dass das Krankenhaus in der Stadt Afrin zerbombt gewesen sei. Das ist auch nicht der Fall und mit Luftbildern hat das auch die türkische Armee ganz klar bewiesen.
Das Erste, was stirbt in einem Krieg, sagt man immer, ist die Wahrheit. Das ist wahrscheinlich von allen Seiten so, dass man da immer sehr große Zweifel haben muss an all dem, was in einem Krieg an Informationen gegeben wird, es sei denn, man hat dann irgendwann tatsächlich belastbare, konkrete, unabhängige Informationen. Die türkische Regierung droht ja auch, weitere Gebiete in Syrien anzugreifen. Brächte das denn dann nicht aus Ihrer Sicht noch mehr Tod und Elend, noch mehr Flüchtlingstragödien in ein sowieso schon vom Bürgerkrieg gebeuteltes Land eben nach Syrien?
Sehen Sie, es ist immer eine Sache der Perspektive. Sie sagen Angriff und ich sage Befreiung. Und dieser Angriff, die Türkei hat mehrmals betont, dass sie die territoriale Integrität Syriens akzeptiert und keine Absichten hat, in diesem Land zu bleiben. Die Türkei versucht dort mit dem weiteren Vormarsch eine sichere Zone zu schaffen. Und das ist einzig und allein die Absicht der Türkei um der Menschen willen. ja, um der Menschen willen, dass sie ihre Städte, ihre Heimat nicht verlassen müssen und in Richtung Türkei ziehen müssen. Ich denke, jedes Land sollte dieses Vorhaben, vor allem Europa, sollte dieses Vorhaben unterstützen, denn die Türkei tut auch indirekt was für die europäischen Länder, wenn diese Flüchtlingswelle gestoppt wird und diese Länder in einer sicheren Zone bleiben können.
Bülent Bilgi deutet mit dem, was er sagt, an, dass die Türkei Deutschland und Europa einen Gefallen tue, indem sie einen Teil von Nordsyrien besetzt und dort dann in einer Art Pufferzone Flüchtlinge ansiedelt. Allerdings argwöhnen die Kurden, dass sie dafür die mehrheitlich kurdische Bevölkerung dieser Region erstmal zumindest zum Teil vertreiben will. Michael Wilk aus Wiesbaden, der derzeit als Notarzt Hilfsorganisationen im Kurdengebiet in Syrien berät, erfährt dort, dass man sich von der Welt, Europa und auch von Deutschland im Stich gelassen fühlt.
Ich kann also auch nur betonen und wiedergeben, dass hier die anderen anwesenden Hilfsorganisationen und vor allem auch die kurdischen Menschen selbst sehr entsetzt darüber sind, dass man sie so im Regen stehen lässt. Mal ganz abgesehen davon, dass über Jahre jetzt kurdische Kämpfer und Kämpferinnen den Kopf hingehalten haben in der Auseinandersetzung mit dem IS und das sehr erfolgreich unter hohen Opfern, lässt man sie jetzt im Regen stehen. Und die deutschen Waffenlieferungen sind natürlich hier auch bekannt und begeistern überhaupt nicht. Und ganz enttäuscht ist man davon, dass man, obwohl von dieser Seite aus Petitionen und Meldungen und Informationen bis zur UNO hoch und zur Europäischen Union geschrieben worden sind, noch nicht mal eine banale Antwort kam. Also man fühlt sich sehr alleingelassen und ich persönlich betrachte das als Schande, was deutsche und europäische Politik anbelangt.
Ganz ohne Spuren in Deutschland bleibt der Krieg zwischen der Türkei und den syrischen Kurden nicht. In den vergangenen Wochen hat es etwa dreimal mehr Anschläge auf Moscheen, türkische Einrichtungen und Geschäfte gegeben als im Vorjahr. Ermittler schreiben zumindest einen Teil dieser Anschläge kurdischen Extremisten zu. Das war HR Info Politik mit dem Versuch, aus Deutschland auf die Eroberung von Afrin durch die türkische Armee zu blicken. Was wir, glaube ich, dabei heraushören konnten, wie immer in Kriegen, gibt es unterschiedliche Blickwinkel, unterschiedliche Wahrheiten, unterschiedliche Interessen. Wir können immer nur versuchen, möglichst viele glaubwürdige Informationen zusammenzutragen, alle Seiten zu hören, abzuklopfen, wie plausibel ihre Argumente sind, mit Vertretern internationaler Organisationen zu reden, die möglichst unparteiisch sind. Unsere Korrespondenten versuchen immer wieder, sich selbst ein Bild zu machen. Das ist in Kriegsgebieten oft sehr schwierig und wir sind dann wieder auf Quellen angewiesen, die sehr leicht manipuliert und unglaubwürdig sein können. Sie können diese Sendung nachhören auf unserer Webseite hr-inforadio.de und Sie können sie dort auch als Podcast herunterladen. Mein Name ist Christoph Keppeler.